Ja, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass gerade bei Generation Pille die meisten Frauen, die hier zuhören oder gegebenenfalls irgendwelche Probleme haben, haben die ja sehr wahrscheinlich in einem hormonellen Kontext. Ne, wir sprechen ja jetzt hier nicht
Absolut.
von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen meistens, sondern eher von PMS, PCOS, ausbleibender Periode oder zu starker Periode oder ungewollte Kinderlosigkeit, Kinderwunsch, der nicht funktioniert, etc. etc. Und ich glaube, was häufig passiert und was auch mir selbst früher passiert ist, ist, dass ich dann meine Hormone fixen will.
Ja,
Das heißt
nee.
also, ich habe irgendein hormonelles Thema und dann lasse ich meine Hormonwerte machen
Ja,
und
ich hatte.
dann sehe ich, okay, da stimmt was nicht.
Was mache ich
Also mit
jetzt?
viel Glück, in Anführungszeichen, sehe ich, da stimmt was nicht, weil wenn die Hormone aber alle gut wären, würde ich ja wieder an mir zweifeln. Also ich sehe, also meine Hormone sind hinüber und dann versuche ich, an meinen Hormonen rumzuwursteln.
Das
Weil
ist
ich
lustig,
denke ja,
diesen
die sind das
Satz.
Problem.
Der Satz ist auch im Skript tatsächlich. Du lernst, an deinen Hormonen rumzuwursteln, ohne an den Hormonen rumzuwursteln. Ein herzliches Willkommen hier im Podcast von Generation Pille. Mein Name ist Chrissy und heute soll es darum gehen, was ist eigentlich ursachenbasiertes Denken, Vorgehen und wie können wir das auf das Hormonsystem beziehen? Und ich habe die liebe Easy bei mir zu Gast, weil es einfach so schön ist, mit dir zu sprechen. Guten Morgen, Easy.
Guten Morgen,
Schön.
again.
Again, here we go
Tag Team,
again.
back again. Ja.
Ja, schön, dass du da bist. Geht's dir gut?
Soweit?
Ja.
Ganz ehrlich gesagt, bin ich noch so ein bisschen matschig heute Morgen.
Ja.
Das war die erste Nacht, die echt warm war, gefühlt, dieses Jahr. Und ich sehe ein bisschen aus wie aufgeblustert heute. Oder zumindest fühlt sich so an.
Sieht nicht so aus. Sieht
Okay.
wirklich nicht so aus. Ja, schön. Heute ganz, ganz spannendes Thema, weil ich immer wieder die Frage bekomme, ja, was kann ich denn jetzt beim Arzt machen? Was soll ich denn testen lassen? Wo soll ich denn anfangen? Und so weiter und so weiter. Und natürlich ist es immer wenn das jetzt wirklich nur über Generation Pille ist, manchmal schwierig, weil unfassbar viele Anfragen zum einen reinkommen. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe das und das und das. Gleichzeitig habe ich gedacht, es macht aber Sinn, vielleicht mal so ein paar Ansätze zu geben oder Denkanstöße, wo man eventuell dann eben seine Reise auch beginnen kann, wenn man das alleine machen möchte. Es ist durchaus ja da draußen ein Informationsdschungel und man muss erst mal so ein bisschen gucken, ja, wo fange ich jetzt überhaupt an? Und alleine ist es natürlich schon auch ein bisschen schwieriger. Na?
Es ist nicht ohne, tatsächlich. Und es ist teilweise irgendwie frustrierend, wenn man selbst nicht weiß, was man jetzt macht oder wo man am besten anfängt, zu wem man jetzt am besten geht, welche Laborwerte kann ich vielleicht auch machen lassen ohne Arzt, weil mein Hausarzt möchte das vielleicht nicht. Was ich immer noch total absurd finde,
Ja.
dass es ernsthaft Ärzte gibt, die sagen, nur die Werte mache ich nicht. Wenn du
Absolut.
hingehst und sagst, ich zahle die auch selbst und er sagt trotzdem nö, ist halt immer so, hä? Aber
Warum?
warum?
Ja, genau.
Verstehe ich nicht. Aber die gibt es, ne? Und ich will jetzt nicht sagen, dass das bei allen so ist, aber ich höre diese Storys halt immer wieder. Erst letztens von einer guten Freundin, die war jetzt bei, ich glaube, vier Ärzten, bis einer ihr die Schilddrüsenwerte abgenommen hat.
Das ist all day, every day. Bei meinen Kundinnen, wenn ich die losschicke mit gewissen Parametern, dass sie sich die einholen sollen bei ihrem Arzt, dann heißt das immer, FT3 und FT4 machen wir nicht, nur wenn der TSH-Wert auffällig ist. Ja,
Ja,
also
aber es ist ja
ganz
völlig,
klassisch.
aber es gibt doch auch, also rein schulmedizinisch in den Leitlinien eine latente Unterfunktion, wo der TSH normal ist und FT3 und FT4 aber nicht stimmen.
Aber es wird nicht von der
Ich.
Kasse, ich glaube, das ist das Kassenproblem, ne? Du
Ja,
musst
aber
es
wenn.
dann rechtfertigen als Arzt. Aber ja, wie du schon sagst, wenn man sagt, man zahlt selbst,
Ja,
gibt
wo
es
ist
eigentlich
denn
keinen
dann das
Grund.
Problem? Aber die haben das absolut nicht gemacht. Außer den TSH und der TSH war bei 3,8.
Okay, also eigentlich auch auffällig. Vielleicht
Es
noch.
kommt aufs Labor an, ob auffällig oder nicht, weil das Labor, mit dem der Arzt gearbeitet hat, hat noch einen Normbereich bis 4,5.
Na schön,
Der
na
ist zwar
klasse.
komplett überholt eigentlich, also auch laut Leitlinien mittlerweile. Deswegen verstehe ich gar nicht, warum es sowas noch gibt. Aber es gibt noch Labore, die haben einen normalen TSH-Wert bis 4,5. Und demnach war sie nicht auffällig.
Vielleicht sollten wir das ganz kurz erklären. Referenzbereiche, Labore, jetzt haben wir schon so ein bisschen was reingeworfen.
Ach so, ja,
es kann ja auch durchaus, also total verwirrend sein, ne? Ich bekomme jetzt irgendwie ein Blutbild, da sieht das alles erstmal okay aus. Es ist kein Wert außerhalb dieses Referenzbereichs. Dieser Referenzbereich bedeutet aber ja nicht, dass es dein Optimalbereich ist und dass das ein funktionell gut gewählter Bereich ist, weil die Labore, das haben wir jetzt gerade schon verstanden, durchaus auch unterschiedliche Referenzbereiche haben. Was aber ja nicht heißt, dass die Funktion der Schilddrüse zum Beispiel unterschiedlich bewertet werden sollte.
Ja, zumal man vielleicht auch wissen muss, wie solche Normwerte entstehen. Und dafür werden einfach eine Anzahl an gesunden Menschen genommen.
In Anführungsstrichen gesund.
In Anführungsstrichen gesund, also die keine, im Falle der Schilddrüse beispielsweise, keine Unterfunktionssymptome haben. Und dann wird geguckt, ab wann bekommen die, wenn du jetzt, keine Ahnung, 10.000 Menschen nimmst, ab wann sind die symptomatisch? Also wann zeigen die Symptome einer Unterfunktion? Und dann wird daraus sozusagen aus diesen gesunden, in Anführungszeichen, Menschen dieser Normwert erstellt. Und der, ist ja auch noch gar nicht klar, was diese Leute noch für andere Symptome oder Erkrankungen haben oder wie die selbst vielleicht Symptome wahrnehmen. Es gibt ja durchaus Leute, die so Aushalter sind. Die würden vielleicht einige Symptome gar nicht als Symptome werten, weil sie sich schon immer so fühlen und nicht wissen, dass das nicht normal ist oder nicht normal sein sollte, weil es eben deren normal ist. Und B, weißt du ja nicht, was haben die sonst? Wie alt sind die? Wie viel wiegen die? Wer ist dieser Mensch, an dem das ausgewertet wird? Und noch viel wichtiger, da sind wir wieder bei Gendermedizin. Das ist ja gemischt geschlechtlich. Mhm. Also sowohl Männer als auch Frauen. Ich weiß auch gar nicht, in welchem Alter, ehrlich gesagt. Das ist alles immer nicht so richtig klar für diese Erhebung. Aber auf jeden Fall sind es Männer und Frauen. Und ich weiß nicht, in welchem Verhältnis. Das ist auch nicht so richtig klar. Früher waren das hauptsächlich Männer, bei denen das geguckt wurde. Das heißt, das waren männliche Normwerte, nicht weibliche. Heute ist das, glaube ich, gemischt, aber trotzdem weißt du ja nicht, wie viele Frauen sind da überhaupt dabei und wie alt sind die? Sind die in gebärfähigem Alter? Also spielen da auch noch die Sexualhormone eine Rolle? Lange Rede, kurzer Sinn. Normwerte sind nicht unbedingt auch dein Ideal-Normbereich und noch viel wichtiger, die verändern sich ja ständig. Die werden ja gefühlt alle paar Jahre nach oben oder unten korrigiert. Immer wieder aufs Neue. Und das kann gut und oder auch schlecht sein. Bei manchen Werten ist das echt ein Scherz, die jetzt irgendwie nach unten korrigiert wurden und dann haben auf einmal 1 Million Leute Bluthochdruck beispielsweise, weil die Ideal-Blutdruckwerte reduziert wurden oder Cholesterin wurde 1000-mal schon runterkorrigiert im Normbereich. Und dann sind auf einmal ganz, ganz viele Menschen krank und haben erhöhtes Cholesterin, weil der Wert einfach runtergesetzt wurde.
Ja.
So viel zu den ganz Normwerten. Also
da könnte schwierig. Man sich stundenlang drüber unterhalten, weil das einfach auch manchmal so unbegreiflich ist, ne? Gerade das, was du jetzt auch wieder gesagt hast, dass dann Bereiche halt verändert werden über die Jahre. Und das heißt ja dann nicht, dass die Funktion, also dass der Körper sich auch mitverändert, so, ne? Also das bleibt ja erstmal gleich. Und dass man da unterschiedliche Messgrößen irgendwie über die Zeit dann hat, ist schwierig. Und deswegen haben wir in der Academy ja zum Beispiel auch gesagt, hey, wir werden auf jeden Fall auch Richtwerte irgendwie rausgeben, an denen man sich orientieren kann, wo man zumindest dann einwerten kann, hey, wenn derjenige zum Beispiel Eisenwerte, klassisch Ferritinwert, der Norm oder der Referenzbereich ist, glaube ich, von 12 bis 150.
Ja.
Geht es mir denn jetzt gut, wenn ich bei 15 bin oder geht es mir gut, wenn ich bei über 100 bin? Oder wo geht, also ne, wo ist so der Optimalbereich, wenn ich jetzt eine Klientin habe, die alle möglichen Symptome für einen Eisenmangel hat? Müdigkeit, abgeschlagen, Schwindel vielleicht noch dazu. So, und die ist bei einem 15er Wert und wird aber einfach als gar kein Problem, alles super abgestempelt. Dann muss man einwerten können, zumindest als Coach oder vielleicht auch irgendwann als Laie, dass das vielleicht nichtsdestotrotz dann nicht der Optimalbereich dieser Person ist. Und ich glaube, das haben wir uns auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, das so gut rüberzubringen, hoffentlich in der Academy, dass unsere ausgebildeten Coaches das gut einwerten können.
Ja, also in der Ausbildung auf jeden Fall. Ich finde das eine Grundvoraussetzung für ein Coaching-Business. Ich persönlich glaube sogar, dass es die Grundvoraussetzung ist, auch wenn du gar nicht im gesundheitlichen Bereich coachst. Also ich sehe das bei meinen Klientinnen und ich coache schon lange nicht mehr im gesundheitlichen Bereich, sondern nur noch im mentalen, emotionalen, nennst ja. Life-Coaching, wenn du, ich mag den Begriff nicht, ne? So gar nicht.
Ja, aber es ist eigentlich, also ja, es ist, ich glaube, da fällt halt unheimlich viel drunter. So ein ja. Life-Coaching oder Persönlichkeitscoaching.
Das ist, ja, ja. Schwierig. Aber vielleicht finde ich es auch momentan nur schwierig, weil diese ganze Szene in eine seltsame Richtung ja, ging die letzten durchaus. Jahre und sich das für mich irgendwie seltsam anfühlt. Aber ich coache tatsächlich mehr in Richtung Psyche, sagen wir es mal so. Und auch da, finde ich, muss man solche Dinge wissen, weil du dann irgendwann Klientinnen hast, die immer wiederkehrende Symptome haben, also gerne auch psychischer Natur. Und die passen, theoretisch gesehen, sind die psychisch erklärbar. Ja, also irgendwie, du kannst super krass erschöpft sein durch psychische Themen. Und wir wissen alle, das habe ich, glaube ich, habe in diesem Podcast auch schon oft genug gesagt, in den Malen, die ich zu Gast war, dass Stress individuell ist und sehr viel mit unserer Wahrnehmung zu tun hat. Da kann man also schon sehr, sehr viel auf der psychischen Komponente arbeiten. Aber wenn du Klientin hast, die immer wieder in gewissen Phasen Rückschritte machen und doch irgendwelche wirklich harten Breakdowns haben und so kleine Mini-Nervenzusammenbrüche und sehr, sehr emotional werden und du das Gefühl hast, so, aber das haben wir doch, wir waren doch schon weiter, wieso, was ist passiert? Und du lässt die dann so ein Zyklus-Tagebuch führen und siehst, dass sie immer, wenn sie in Richtung Periode geht, alle möglichen Entwicklung, die sie gemacht hat, wieder über Bord wirft. Gar nicht bewusst und auch nicht absichtlich und nicht, weil sie zu blöd ist, sondern weil ihre Hormone abschmieren in der Zeit. Und du guckst dir dann die Nebennierenwerte an und siehst, ja, also weiß ich nicht, ob das mit der Erschöpfung, das macht schon Sinn. Also du siehst es auch auf der Ebene.
Ja.
Oder du guckst dir auch die Schilddrüsenwerte an. Und die sagt dir ständig, sie hat keine Energie und sie kann sich nicht konzentrieren und sie hat so leicht depressive Züge. Ja, du, das kann aber auch von der Unterfunktion kommen. Und damit möchte ich nicht sagen, dass man die dann nicht auch mental, emotional begleiten kann und dass das ein Riesenhebel ist. Also für mich fast der größere, ja.
Absolut.
Komplette psychische Komponente. Aber nichtsdestotrotz ist ja beides immer zusammen. Und das eine funktioniert ohne das andere nicht. Und wenn du keine Energie, also auch zellulär, also deine Energieproduktion nicht stimmt, dann kommt auch in deinem Gehirn nicht genug Energie an und du kannst mit gewissen Dingen nicht umgehen. Resilienz ist nicht nur mental, sondern ja auch körperlich. Absolut, und wenn du keine, ja. wenn dein Stoffwechsel viel zu langsam ist, deine Zellen funktionieren nicht richtig, du hast nicht genug, keine gute Cortisolproduktion oder auch Adrenalin- und Noradrenalinproduktion oder dir fehlen Neurotransmitter, dann ist das schwierig.
Ja, absolut. Ja, das ist so ein bisschen körperliche Substanz, die natürlich absolut da sein muss, ne? Um ganzheitlich gesund zu werden. Ganzheitlich ist immer so schön gesagt, ne? Weil wo fängt man bei Ganzheitlichkeit an? Aber das irgendwie zusammenzubringen, zu unterscheiden oder nicht zu unterscheiden, zu wissen, es kann sowohl körperlich als auch psychischer Natur sein und das kann zusammenkommen. Und da muss man dann eben gucken, wo setze ich an? Und das macht es so schwierig. Glaube ich auch, ne? Oder so herausfordernd zu wissen, hey, wo, ne, wo habe ich jetzt den größten Hebel? Und da möchte ich auch auf jeden Fall den Lifestyle wieder einbringen. Das hört sich immer so blöd an. Lifestyle, ja. Lifestyle, jetzt redet sie wieder von Lifestyle, aber das sind halt die Hebel, die wir sofort und eigenmächtig steuern können. Ja, wir können Dinge sofort umsetzen und anfangen. Und man muss halt einfach nur mal schauen, wo habe ich die größte Kapazität, vielleicht auch was zu tun. Ne?
Ja. Also wenn du mich heute fragst, wo fange ich am besten an, wäre der erste Schritt noch nicht mal Labor. Außer diejenige kennt sich wirklich gut mit Laborwerten schon aus, dann ja. Aber wenn nicht, dann hast du zwar die Werte dann, wenn du Glück hast und du hast einen Arzt, der sie vielleicht macht oder gehst zu einem freien Labor oder so. Aber was fängst du dann damit an?
Ja, voll.
Das ist dann nochmal das andere Problem, ne? Deswegen wäre, glaube ich, das Erste, was ich machen würde, ist entweder alleine oder gerne mit Coach mir mein Leben anzugucken und meine Stressoren anzugucken und zu gucken, wie kann ich jetzt aus diesem absolut übergelaufenen Fass oder zumindest zu vollem Fass, sonst hätte ich ja keine Symptome, was kann ich da jetzt rausnehmen? Das wäre Schritt Nummer eins. Ob das dann im individuellen Fall der Schlaf ist, der optimiert werden kann. Oder ich habe gewisse Themen auf der Arbeit, die mich immer wieder triggern und deswegen erschöpfen, weil ich eigentlich morgen schon keinen Bock mehr habe, da hinzugehen. Wie kann ich solche Dinge ändern? Das macht einen Einfluss. Ja? Also was kann ich aus diesem Fass jetzt schon rausnehmen? Und vor allen Dingen, wie kann ich Erholungsphasen für mich einbauen? Und auch die können sehr individuell ausfallen. Aber wie kann ich mein Nervensystem beruhigen und ausgleichen? Das ist für mich immer Schritt Nummer eins.
Absolut, ganz, ganz, ganz wichtig. Aber es ist ja natürlich da auch wieder, wir haben jetzt ja schon sehr, sehr viel auch in den letzten Wochen über Stress gesprochen. Auch schwierig, erstmal Stress zu erkennen, ne, und zu sehen, wo habe ich gerade denn meine Themen und Probleme. Also das hört sich immer so einfach an, aber es ist natürlich dann gar nicht so einfach, wenn man nicht mal seine Stressoren kennt oder weiß, was theoretisch das System stressen kann. Weil wenn ich mich nicht damit beschäftige, ich habe einfach einen ganz normalen 9-to-5-Job, irgendwie Bürojob in der Finanzbranche. So, beschäftige mich nicht viel mit Gesundheit, dann ist es halt auch einfach sehr schwierig zu wissen, was sind denn überhaupt Stressoren und wo setze ich an? Natürlich weiß man vielleicht, okay, wenn ich nicht gern zur Arbeit gehe, das ist ja ganz, ganz offensichtlich, aber es gibt ja auch viele kleinere Stressoren, die aber einen riesen Impact haben. Blutzuckermanagement zum Beispiel. Ja, bin ich da stabil über den Tag? Sacke ich da ständig ab? Hängen meine Energietiefs vielleicht auch ganz einfach damit zusammen? Bin ich unterzuckert regelmäßig? Ja, das ist Stress, das ist purer Stress für den Körper.
Ja, und auch da schalten sich ja die Nebennieren wieder ein. Ne? Damit du so einen Unterzucker überlebst, tatsächlich, ja. Schalten sich die Nebennieren wieder ein und kompensieren das. Dass man dann irgendwann irgendwie ein leicht bis mittelschweres Problem mit der Cortisol-, Adrenalin- und Noradrenalin-Produktion hat, ist jetzt nicht ganz so weit hergeholt. Und auch mit der Sexualhormonproduktion am Ende. Weil da schließt sich dann der Kreis auch wieder. Wenn die Nebennieren nicht mehr können, dann wird aus Progesteron ganz, ganz schnell Cortisol. Und dann hast du da auch wieder ein Problem. Was wär denn für dich nebst Lifestyle der erste Schritt? Wenn du jetzt mit jemandem sprechen würdest, also irgendeiner Freundin einen Tipp geben müsstest, die hat eigentlich nicht wirklich viel Wissen an dem Punkt, wo sie jetzt gerade ist, kann sich vielleicht keinen Coach leisten oder weiß noch nicht, ob das vielleicht das Richtige für sie ist oder nicht, hat vielleicht keinen Arzt und oder Heilpraktiker.
Boah, die Arme. Die hat nur mich als Freundin und sonst niemanden.
Die hat eine super Familie und Freunde und so, aber sie hat einen Hausarzt, aber der ist jetzt nicht so wirklich, bei dem war sie ja schon dann. Der hat gesagt, ja, nö, alles gut.
Ja, ich würde mal als erstes natürlich nach den Symptomen fragen, ne? Also wenn es jetzt, wenn ich jetzt nicht weiß genau, was hat die Gute denn? Hat sie Hautprobleme? Hat sie Durchfall? Hat sie, ne, dass ich da erstmal natürlich weiß, um was es geht. Und dann würde ich versuchen, da entweder zum Teil zu schauen, dass sie vielleicht über ein Direktlabor zum Beispiel verschiedene Werte bekommt, wenn es jetzt wirklich Müdigkeit, Energielosigkeit und so weiter ist, um einfach erstmal zu checken, haben wir da vielleicht auch irgendwo Nährstoffmangel? Das wäre auf jeden Fall was, wenn es aber sowas in die Richtung ständig Blähbauch, Durchfall, also eher Verdauung wäre, würde ich mit ihr wahrscheinlich kurz ihre Ernährung durchchecken und gucken, ob sie irgendwo Allergene hat, die potenzielle Unverträglichkeiten, die das Ganze auslösen. Also es kommt, du siehst, es ist auch da wieder individuell.
Ja, ich glaube, das ist das Problem. Als wir besprochen haben, dass wir diese Folge aufnehmen, habe ich da so tief nicht drüber nachgedacht. Aber ich glaube, das Problem, das auch in dieser Folge irgendwie oder wirklich handfeste Tipps zu geben, ist eigentlich nicht möglich. Weil das Problem ist, es kommt halt immer darauf an, welche Symptome sind da. Absolut. Weil einfach zu sagen, man fängt halt irgendwie an, es ist halt eben nicht so einfach zu sagen, wir machen einfach ein großes Blutbild.
Ja.
Und dann hat sich die Sache erledigt.
Ja, und da auch nochmal großes Blutbild, nochmal eine Kleinigkeit reingeworfen. Ein großes Blutbild sagt noch gar nichts aus. Wenn dein Hausarzt dir ein großes Blutbild macht, dann hast du nicht die entscheidenden Werte, die dir helfen werden, deine Gesundheit wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Also, ja, ist vielleicht auch immer ein bisschen verwirrend, ne?
Ja. Also ich meine, man hat ja heutzutage auch schon Glück, wenn ein großes Blutbild gemacht wird. Ganz häufig werden ja nur kleine gemacht. Und wenn die nicht auffällig sind, dann wird dann gesagt, ja, nö, alles gut. Ne, da wird dann auch nach Blutkörperchen geguckt und so. Und im Grunde haben die ja recht. Ne? Also im Sinne von, da ist jetzt nichts auffällig. Du hast keine schwere Krankheit. Da ist jetzt keine krasse Reaktion, keine Entzündung, kein Infekt, kein weiß der Geier was zu sehen. Also es ist ausgeschlossen, dass du in der nächsten Zeit irgendwie stirbst. So. Das stimmt schon, ne? Also, es ist nichts Schlimmes.
Ich denke mir immer, wir haben doch, unsere Gesellschaft hat so viel Potenzial, so viel gesünder zu sein, theoretisch, wenn man dieses System mal überdenken würde, dass man nur, wenn man eigentlich irgendwie eine schwere Krankheit hat und wirklich einem fast der Kopf abfällt, dass man dann erst irgendwie tatsächlich in diesem System aufgefangen wird. Wenn ich irgendwo dazwischen hänge, bisschen Energielosigkeit, regelmäßig Kopfschmerzen, das wird ja nicht als schlimm bewertet und demnach sind meine Anlaufstellen halt einfach auch nicht so wirklich da.
Ja, aber wir arbeiten halt nicht präventiv, ne?
Ja, schade.
Darauf ist unser ganzes System ja nicht ausgelegt und ich glaube auch wir Menschen nicht. Wir sind so, also ich meine, ich kann ja auch nur von mir sprechen. Ich glaube, ich bin da ein sehr gutes Beispiel für, dass ich so leistungsgetrieben war, dass, und wir haben uns gestern erst darüber unterhalten, weil du nämlich auch einen Osteopathentermin nicht wahrnehmen wolltest, weil zu viel Arbeit da ist.
Shame on me, wirklich.
Ich meine, du hast ja noch die Kurve gekriegt. Ne? Du hast den Gedanken gemerkt und hast gesagt, nee, mach ich nicht. Osteopath zuerst, dann Arbeit. Aber wir machen das, glaube ich, alle. Und ich habe das jahrelang, wenn nicht sogar jahrzehntelang, so gemacht. Und ich erwische mich ja heute noch dabei, wie ich irgendwelche Arzttermine, Infusionstermine, weiß der Geier was, verschieben möchte, weil ich weiß, dass ich an dem Tag dann irgendwie platt sein werde und ich müsste aber eigentlich noch X, Y und Z machen. Und früher war das ja viel schlimmer. Das heißt, wir, selbst wenn wir krank sind, gehen wir ja noch lieber arbeiten und ballern uns mit irgendwas voll, als dass wir es wirklich auskurieren.
Ja.
Also das ist ja eine ganze Gesellschaft, die so leistungsorientiert und leistungsgetrieben ist und immer funktionieren muss, dass Prävention da nicht so viel Raum hat.
Voll. Voll. Also wie gesagt, ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt bei mir zumindest persönlich gesprochen in der Selbstständigkeit nochmal krasser geworden, dass ich weniger denke, ja, okay, ich nehme jetzt irgendwie doch mal irgendwie einen Tag für mich, sondern es gibt halt immer was zu tun. Es gibt ja gefühlt keinen Tag, an dem man nicht von morgens um 8 bis abends um 10 easy was zu tun hätte. Und das ist das Problem, ne, dass man da irgendwie dann wirklich einen guten Rhythmus findet. Und das Schlimme ist, dass es ja auch noch Spaß macht.
Also und das Schlimme, ja, ich glaube, die Falle, in die wir regelmäßig tappen und ich auch nach jetzt 8 Jahren oder so, immer noch, ist, dass man ja denkt, man kann sich das so einteilen, wie man möchte und das macht es weniger schlimm. Das heißt also, wenn du statt einer Stunde Mittagspause 3 Stunden Mittagspause machst und du gehst irgendwie noch zum Pferd oder keine Ahnung was und du hast einfach Freiheiten, die du vorher nicht hattest, dann denkst du automatisch, ja gut, das ist ja entspannt. Dass du dann aber mehr arbeitest, weil du dann abends länger machst oder keine. Und am Ende genau das Gleiche ist wie vorher auch. Kriegst du nicht so richtig mit, weil du so eine vermeintliche Flexibilität auf einmal hast. Mhm. Und wenn du ausschläfst beispielsweise und du fängst erst um 10 an zu arbeiten statt um 7, dann hast du auch das Gefühl, du hast ja was für dich getan. Und es ist ja alles viel entspannter als vorher.
Ey, das war heute mein Morgen. Du redest gerade, von mir.
So, und schon achtest du heute weniger auf dich, wenn du nicht aufpasst, weil du denkst, ich habe ja ausgeschlafen. Ich habe ja schon voll was für mich gemacht.
Ja, das stimmt wohl.
Was aber eigentlich absoluter Humbug ist. Also diese Flexibilität erspart dir nicht, dass du einfach Auszeiten, also richtige Auszeiten, bräuchtest eigentlich.
Ja, absolut. Absolut. Ich voll. Also ich kann das ja kurz sagen. Ich hatte diese Woche einfach so einen krassen Migräneanfall, wie ich es noch nie hatte. Also ich bin überhaupt gar kein, also wenn mal ein bisschen Kopfschmerzen, aber wirklich so, dass ich das mit Zitrone und Salzwasser bei mir immer sofort wieder im Griff habe. So, das ist dann meistens, wenn ich irgendwie doch zu wenig getrunken habe oder irgendwie dann eine Mahlzeit vergessen habe. So, ne, das weiß ich, dann kriege ich Kopfschmerzen. Aber das, was vorgestern abging, keine Ahnung, gell. Das war morgens schon ein bisschen Kopfschmerzen, dann natürlich den ganzen Tag gearbeitet, abends um 18:30 noch ein Meeting mit einer Kundin gehabt. Eigentlich hätte ich um 19:30 noch eins gehabt und nach diesem Call bin ich sowas von abgeschmiert. Ich musste mich erstmal auf den Boden legen und klarkommen. Und habe dann, ja, also das war richtig, richtig krass. Und da war für mich auch so, okay, es ist gerade vielleicht einfach auch alles sehr, sehr viel und ich merke es gar nicht, dass es viel ist. Und ja, du hast ja dann auch ja, mit dir gesprochen, weil ich erst dachte, ich habe mir den Magen verdorben. Du hast dann gesagt, Chrissy, ich glaube nicht, dass es dein Magen-Darm-Trakt ist, sondern dass eher irgendwie vielleicht ein bisschen viel Stress aktuell ist.
Ein bisschen. Ist ja auch nicht so, als hätte ich das nicht in den letzten Wochen schon einige Male gesagt.
Ja, es stimmt.
Ne? Aber man schaltet dann eben auch sehr gerne auf Durchzug. Ist ja, ja, umgekehrt genauso.
Aber man muss ja auch sagen, es sind gerade coole Projekte einfach. Es sind einfach gerade coole Projekte. Ich arbeite ja nach wie vor an der Hormonrevolution im Moment, stelle da gerade die finale Präsentation auf und ich wusel mich durch Studien und pack das alles zusammen, dass das irgendwie auch ja, eine coole Experience für die Leute wird. Übrigens danke an alle, die schon am Start sind. Richtig, richtig cool. Ich freue mich da schon voll drauf. Ja, und deswegen, man ist so in diesen Projekten so drinne, dass es sich halt gut anfühlt, daran zu arbeiten und man nicht denkt, ach Gott, jetzt muss ich mich da schon wieder dran setzen. Und oh, das ist ja nicht so, ne? Und das ist halt das, was es so ein bisschen schwierig aktuell macht.
Ja. Aber jetzt hast du gerade den Workshop erwähnt, der ja bald stattfindet, nächste Woche, ne?
Diese Woche, 10. und 11.
Stimmt.
Ja.
Guck mal.
Ja. Kommt jetzt ganz, ganz schnell. Und danach werde ich übrigens eine Woche mindestens Urlaub machen.
Ja.
Wollte ich schon mal kurz anmelden.
Ich werde aufpassen, dass du es auch wirklich machst.
Ja.
Meinst du, ich habe dich zwar beim Erstellen einiger Inhalte irgendwie unterstützt, aber nicht bei allen. Mhm. Deswegen. Meinst du, du kriegst, weil das, was wir jetzt heute eigentlich nicht wirklich leisten können, auch wenn wir uns gewünscht hätten, eine Folge zu machen, in der wir sagen, hört zu, liebe Mädels, egal welches Problem ihr habt, ihr macht erst das, dann das und dann das und diese Laborwerte, bringt natürlich nichts. Das wäre auch absolut unverantwortlich und totaler Humbug, weil je nach Symptom und Beschwerdebild, und dann sind wir auch wieder da in Richtung nicht nur Symptom und Beschwerdebild, sondern auch Lebensstil, Biografie, Genetik, etc.
Ja.
Fällt die Antwort darauf anders aus, was du jetzt für erste Schritte und Laborwerte machst. Also das man kann das leider nicht einfach so sagen. Deswegen die Frage, in dem Workshop, ich weiß, es ist an, also der Workshop ist 2 Tage.
Mhm, genau.
Ich weiß, es gibt am 2. Tag auch das Thema oder die große Überschrift, sozusagen der Erfolgsplan. Also was mache ich jetzt? Mit entweder meinen Klientinnen, weil der Workshop ist ja durchaus auch für Coaches und zukünftige Coaches, also Coaches to be, oder auch für einfach sehr interessierte Laien. Kriege ich denn dann sozusagen einen größeren Leitfaden, je nach Symptombild, in welche Richtung ich gehen könnte?
Ich will das gar nicht so richtig auf Symptombilder, also vielleicht kriegt man natürlich schon auch das Wissen, dass man es vielleicht ein bisschen einordnen kann. Aber was ich vor allem vermitteln möchte an diesem Workshop-Wochenende, ist das ursachenbasierte Denken. Dass man anfängt, an den richtigen Stellen zu graben. Wir haben ja jetzt gerade schon mal so ein bisschen was aufgezählt, was man theoretisch dann und dann machen würde und dann und dann machen würde. Und ich glaube, es steht und fällt mit dem richtigen Verständnis für die Dinge. Das heißt, zu verstehen, dass man erstmal ursachenbasiert rangehen sollte und nicht symptomatisch. Und wo hört das auf? Was ist nur Symptom? Was ist wirklich Ursache? Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und das wird im Erfolgsplan an Tag 2, hast du ja schon gesagt, durchaus Thema sein, wie ich da wirklich ursachenbasiert an Dinge herangehen kann. Und natürlich dann demnach auch eher zu einer Lösung finde, die nachhaltig ist, als wenn ich eben immer nur symptomatisch oben irgendwie an der Oberfläche ein bisschen rumkratze.
Ja, ja, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass gerade bei Generation Pille die meisten Frauen, die hier zuhören oder gegebenenfalls irgendwelche Probleme haben, haben die ja sehr wahrscheinlich in einem hormonellen Kontext. Ne, wir sprechen ja jetzt hier nicht von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen meistens, sondern eher von PMS, PCOS, ausbleibender Periode, oder zu starker Periode oder ungewollte Kinderlosigkeit, Kinderwunsch, der nicht funktioniert, etc. etc. Und ich glaube, was häufig passiert und was auch mir selbst früher passiert ist, ist, dass ich dann meine Hormone fixen will.
Ja,
nee. Das heißt also, ich habe irgendein hormonelles Thema und dann lasse ich meine Hormonwerte machen.
Ja,
und dann sehe ich, okay, da stimmt was nicht.
Was mache ich
also
jetzt?
Mit viel Glück, in Anführungszeichen, sehe ich, da stimmt was nicht. Weil wenn die Hormone alle gut wären, würde ich ja wieder an mir zweifeln. Also ich sehe, also meine Hormone sind hinüber und dann versuche ich, an meinen Hormonen rumzuwurschteln. Weil
lustig.
Ich denke, diesen Satz sind das Problem.
Der Satz ist auch im Skript tatsächlich. Du lernst, an deinen Hormonen rumzuwurschteln, ohne an den Hormonen rumzuwurschteln.
Ist das eventuell von mir inspiriert?
Vielleicht, ein bisschen.
Das ist aber auch hessisch, oder? Das sagt man woanders so
hessisch.
Nicht.
Ja, wir sind beide Hessinnen. Ist auch eigentlich ein witziger Zufall, dass wir einfach so fast nicht nebeneinander, aber so 20 Minuten entfernt wohnen, nur, ne?
Ja.
Ja.
Eigentlich sind wir Nachbarn.
Eigentlich sind wir Nachbarn. Ja, ah, sorry für das kleine hessische, der kleine hessische Outcome hier.
Outcome. Worauf wollten wir jetzt hinaus? Hormonprobleme.
Genau.
Ich glaube, dass das, was im Workshop genauer betrachtet wird und was wir aber hier jetzt auch schon nochmal sagen können, ist, Hormone sind nie das Problem.
Ja.
Ich glaube, das ist das, was du auch erreichen möchtest, mit Ursachen basiert. Nur weil meine Hormone querschießen und die Werte alle nicht richtig sind. Ich habe vielleicht eine Östrogendominanz oder einen Progesteronmangel oder beides. Oder postmenopausale Hormonwerte, so wie ich sie hatte. Oder weiß der Geier was? Ich habe Mängel und alles stimmt nicht und mein Testosteron ist zu hoch und hast du dich gesehen? Dann kann das zwar die Ursache für Symptom XY und Z sein, aber es geht um die Ursache, warum die Hormone überhaupt erst nicht ausgeglichen sind.
Ja, genau. Ja, und das werden wir erarbeiten über die 2 Tage und jede für sich, da es ja auch so ein bisschen interaktiv sein soll. Ich wurde ja auch immer wieder gefragt, wird das aufgezeichnet? Kann ich mir das im Nachgang angucken? Nein. Die Antwort ist nein, es wird nicht aufgezeichnet, weil ich eben möchte, dass jede an dem Wochenende irgendwie auch für sich so ein bisschen einen Plan entwickelt, wie der auch immer aussehen mag. Ne? Und ich glaube, dass das nur möglich ist, wenn man wirklich am Start ist.
Vielleicht für alle, die jetzt nicht teilnehmen können am Workshop, für alle anderen, ich gehe mal davon aus, dass du den Link nochmal in die Shownotes packst.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Link ist in den Shownotes.
Es kostet ja nichts, ne? Also ich würde es mir echt nicht entgehen lassen, mit Chrissy 2 Tage kostenlos Workshop, weiß ich nicht, ist halt geil.
Habe ich so auch noch nicht gemacht, ne? Aber, also, und ich glaube Generation Pille auch noch nicht, oder?
Nee.
Also so einen kostenlosen 2-Tages-Workshop.
Nope.
Bisher nicht. Das ist schon ein krasses Angebot.
Es kann sein, dass ich mich jetzt hart unsympathisch mache, aber ich habe auch früher schon immer gesagt, ich weigere mich einfach in dem Ausmaß etwas umsonst zu machen. Da ist meine Menschenliebe, ich meine, ich habe ja, mache ich ja auch heute noch, nicht mehr für Generation Pille, aber für meine Sachen, ich mache ja viel kostenlos. Content ohne Ende. Aber bei so Workshops hat es bei mir immer aufgehört. Weil ich gesagt, nö, habe ich mich angestellt wie so ein kleines bockiges Kind und habe gesagt, nein, ich werde nicht ein komplettes Wochenende opfern und live machen und tun. Einfach so.
Ja. Deswegen,
Podcaster, ich ziehe vor dir wirklich, wirklich den Hut.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass es auch für mich, also es hört sich jetzt voll, also es hört sich ein bisschen komisch an, aber es ist für mich auch mega cool eigentlich. Also natürlich mache ich das umsonst und natürlich haben diejenigen, keine Ahnung, ne, also erstmal keine Bindung irgendwie zu mir. Ich kenne die nicht, also ich kenne niemanden, vielleicht ein paar, aber jetzt erstmal nicht persönlich. Ich weiß nicht, mit welchen Problemen die da ankommen. Und das ist irgendwie so ein bisschen eine Challenge auch. Ich mag Challenges.
Ich glaube, das wird spannend, allein schon deshalb, weil ja einige davon sich das Glück haben, sozusagen Fälle einzureichen, dann auch nochmal im Anschluss und die mit dir sozusagen zu besprechen, ob das jetzt ihr eigener, also jetzt sie der Fall sind, den sie selbst einreichen oder ob sie vielleicht Coach sind und in den Fall irgendeiner Klientin einreichen oder der Mutter oder Gott weiß wem.
Ja.
Ich glaube, das wird eine sehr, sehr spannende Sache. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist für alle, die nicht...
Ich bin da jetzt eigentlich hingekommen gerade.
weil ich sagen wollte, für alle, die nicht teilnehmen können, weil sie haben keine Zeit oder weiß der Geier und es gibt ja keine Aufzeichnung, würde ich jetzt trotzdem nochmal auf Werte eingehen wollen oder mögliche Ursachen, die sie sich angucken können, wenn sie hormonelle Probleme haben. Weil der Grund dieser Folge war ja durchaus auch, dieses ursachenbasierte Denken und wo kann ich anfangen, wenn ich irgendwie hormonelle Themen habe, auch für alle nochmal ein bisschen greifbar zu machen. Deswegen, wo siehst du denn den Stellenwert von Hormontests?
Stellenwert von Hormontests. Also ich persönlich in meinem Coaching arbeite tatsächlich eher weniger mit Hormontests. Ich habe einen sehr, sehr ausführlichen Anamnesebogen. Und wenn ich jetzt sehe, bei der Östrogendominanz zum Beispiel, habe ich fast volle Punktzahl erreicht, dann ist das für mich Grund genug, da auch anzusetzen und daran zu arbeiten. Und wenn das dann noch in Kombination mit einem Progesteronmangel ist und einem Stress, im Stressfragebogen mit einer hohen Punktzahl, dann weiß ich schon, was ich zu tun habe. So. Aber nichtsdestotrotz kann man natürlich diese Tests machen, um einfach auch zu sehen, da ist was. Da habe ich irgendwie ein Thema. Und das dann eben entsprechend zu machen. Aber ganz, ganz oft ist es ja so, dass man diese Tests dann macht. Jetzt gerade eine neue Kundin, die hat auch so einen Test gemacht und sagt, es sieht eigentlich erstmal alles okay aus, hat aber Beschwerden. Was macht man mit denen? So. Und wenn ich jetzt sehe, okay, die hat Beschwerden in die und die Richtung, muss ich ja trotzdem irgendwo ansetzen. Selbst wenn der Test mir jetzt sagt, alles supi. Oder auch andersrum. Ne? Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten, aber kann man natürlich machen, um erstmal vielleicht auch zu wissen, okay, ich habe hier wirklich einen Östrogenüberschuss.
Ich stimme dir dazu, zumal ich Sexualhormone, ich glaube, das wirst du in dem Podcast schon oft genug gesagt haben und mit Sicherheit ich auch schon mal, Sexualhormone kommen bei mir immer zuletzt.
Ja, absolut.
Also die kommen auch in der Hierarchie zuletzt. Das bedeutet, selbst wenn die Sexualhormone komplett durcheinander sind, dann ist die Ursache dafür in den meisten Fällen ja nicht, dass deine Eierstöcke keine Lust mehr haben zu arbeiten oder die abgefallen sind oder so, sondern die Ursache, dass sie nicht mehr arbeiten können, liegt ja woanders. Deswegen finde ich, wenn wir von Hormonwerten sprechen, ich meine auch Schilddrüsenwerte und Nebennierenwerte sind Hormonwerte, aber das sind die Werte, die ich mir eher angucken würde. Ja. Also irgendwie Cortisol, Noradrenalin, Adrenalin, die HIAS, um zu gucken, wie gut funktioniert die Stressachse. Mhm. Und wenn das Cortisol zum Beispiel viel zu niedrig ist oder auch viel zu hoch, dann kann ich mir schon denken, dass auch das einen Einfluss auf die Sexualhormone hat.
Absolut.
Und auch die das Testosteron, weil das meiste Testosteron bei uns Frauen tatsächlich gar nicht in Eierstöcken gebildet wird, sondern in den Nebennieren.
Ja, hatte ich gerade in der letzten Folge auch erzählt, weil das war ja auch ein Thema bei mir, ganz lange mit der Haut. Na, ja. Dass ich da in einem Testosteronüberschuss war, lag daran, dass meine Nebennieren einfach on fire waren.
Ja, ja. Und ich glaube, deswegen würde ich zwar Hormonwerte machen, aber also wenn es der eigenen Bestätigung dient, dann kann man gerne auch einfach Sexualhormone machen. Ich glaube, es hilft vielen Frauen und auch bei mir war das damals so, als ich von Arzt zu Arzt gerannt bin und es mir wirklich, wirklich mies ging und keiner am Anfang so richtig wusste, was Sache ist, weil das große Blutbild war okay.
Verwunderlich. Nein.
Und dann der erste Arzt sozusagen diese Hormonwerte gemacht hat und gesagt hat, Frau Morelli, also Sie sind postmenopausal. Kein Wunder, dass Sie sich so fühlen, wie Sie sich fühlen. Und dann hat er mir die ganzen Symptome aufgezählt, die allein aufgrund meiner fehlenden Sexualhormone auftreten können. Und ich war so beruhigt. Also dafür,
dass es einen Grund gab.
Schon, ja. Mhm. Einfach, um zu wissen, ich bin nicht bescheuert. Mhm. Meine Werte sehen so aus. Das heißt also, meine Symptome haben eine Ursache. Für diese Bestätigung und für diese Ruhe und Beruhigung, die das gibt, finde ich solche Werte wichtig. Um wirklich was verändern zu können und an den Themen zu arbeiten, fände ich alle möglichen anderen Werte, die als Ursache für eventuelle hormonelle Probleme da sind, wichtiger. Ja. Und ich glaube, da kann ich jetzt noch nicht mal mehr genauer drauf eingehen, weil es natürlich auch dann immer noch mal auf den Fall ankommt. Es gibt so viele Dinge, die auf unser Hormonsystem, also eigentlich alles wirkt auf unser Hormonsystem ein. Und je nachdem, welche Lebenssituation oder auch gesundheitliche Historie derjenige hat, würde man dann andere Sachen testen. Ne? Man würde, glaube ich, ich würde zumindest erstmal anfangen mit allen möglichen Vitalstoffen, die eine Rolle spielen in dem symptomalen Kontext. Und die irgendwie einen großen Einfluss auf die Hormone haben. Ich würde mir die Schilddrüse und die Nebennieren immer zuerst angucken und gucken, dass das richtig funktioniert.
Ja.
Und dann gegebenenfalls Darm, Leber, je nach Symptombild eben auch. Mhm, aber Darm, genau. Und Leber finde ich immer unheimlich wichtig. Da kann man auch Werte zu machen.
Ja.
Und wenn es eine Person ist und ich weiß, dass es die mehr als genug gibt und ich hatte den Fall ja selbst, bei der es immer wenn an den Hormonen gearbeitet wird, schlechter wird, obwohl die Hormonwerte besser werden. Oder ist es eine Person, die absolut nicht mit Stress umgehen kann, also auch körperlich nicht, die Stress einfach körperlich sehr schnell merkt, das wären die zwei Fälle, wo ich zuallererst die Genetik machen würde.
Ja. Genetik, ganz kurz nochmal als kleine Ergänzung. Ich hatte ja vor, ich glaube, es war zwei Folgen vorher, den Dr. Kersten zu Gast. Und MacMind ist auch seit kurzem Partner von Generation Pille. Das hatte ich ganz, ganz vergessen und ist mir erst danach aufgefallen. Bisschen traurig. Ja, ihr könnt sozusagen auch dann über den Code, den ich bis dahin nochmal raussuche, auch packe ich unter die Shownotes, sodass ihr auch theoretisch, wenn ihr wirklich davon betroffen seid, das, was Isi gerade geschildert hat, theoretisch über MacMind auch einen Gentest machen könnt.
Ja, also ich übertreibe nicht, wenn ich das sage, dass dieser Gentest und die Beschäftigung mit dieser Thematik hat mein Leben komplett verändert. Hat Dinge, die für mich nicht erklärbar waren über Jahre und auch für Ärzte, für diverse Ärzte nicht erklärbar. Also wirklich, die Liste ist endlos erklärbar gemacht.
Ja.
Und ich habe mir, oder ich hätte mir gewünscht, dass ich schon viel früher auf die Idee gekommen wäre, oder irgendein Arzt auf die Idee gekommen wäre. Aber es hat mich halt einfach, keine Ahnung, 8 Jahre gekostet oder so.
Ja, krass. Das ist echt krass.
Es ist eins der teuersten Sachen, die man machen kann. Für mich persönlich wäre es heute
jeden Cent wert gewesen, war.
Ja, und mit das Erste. Sollte ich irgendwann Kinder bekommen,
kriegen sie direkt erstmal einen
Gentest. Ist das Erste, was gemacht wird, dieser Gentest.
Ja.
Einfach, um zu wissen, was Sache ist und präventiv einfach arbeiten zu können. Ne? Weil die zwei Fälle, die ich eben genannt habe, dieses nicht mit Stress, also körperlich auch nicht mit Stress umgehen zu können, ist ja in den Genen sichtbar. Das heißt ja nicht, dass du das Kind dann irgendwie einschließt und dem Meditieren beibringst, sondern es gibt ja...
Ein Baby-Buddha.
Sondern es gibt ja Dinge, die du, und da sind wir wieder im Bereich der Epigenetik, die du dann tun kannst, um das Defizit deiner Gene auszugleichen. Ob das jetzt mit Ernährung ist oder mit speziellen Vitalstoffen, die deinem Nervensystem helfen können, das zu kompensieren, was nicht funktioniert. Aber das musst du halt wissen.
Ja, voll. 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 Man geht dann mit allem, mit Medikamentengabe, mit allem geht man anders um. Mit den,
ja.
Mit Ernährung. Ja, es gibt ganz viele Punkte.
Und ich habe halt in meinem speziellen Fall von 4 Genen, die untersucht werden, die Vergiftung.
Entgiftung, bitte.
In meinem Fall ja, auch ja, Vergiftung.
War auch Vergiftung,
die für deine Entgiftung, also die Funktion deiner Leber zuständig sind, welche Enzyme gebildet werden, damit die ganzen Phasen in der Leberentgiftung funktionieren, damit du mit allen möglichen Giften, Medikamenten etc. pp. Umgehen kannst. Von 4 Genen fehlt mir eins komplett, das ist einfach nicht da. Und 2 sind komplett kaputt. Und das, was dann noch übrig ist, arbeitet 50%.
Ne? Ist so krass einfach, ey. Das musst du dir mal reinziehen.
Es ist einfach...
Das muss man sich mal reinziehen.
Es ist einfach eine Vollkatastrophe. Ja. Es ist wirklich eine Vollkatastrophe. Und ich wusste das mein Leben lang nicht. Das heißt, hätte ich das gewusst, hätte ich auf diese Kontrastmittelgabe, die ich hinter mir habe, die Narkosen, da hättest du anders mit umgehen müssen.
Ja.
Auch Medikamente und so kann ich nicht so schnell abbauen wie ein normaler Mensch, der das nicht hat. Das heißt, da müsste man dann darauf achten, dass man vielleicht mit dem Arzt verspricht, ob auch eine geringere Dosis Sinn macht. Oder auch wenn du selber Schmerzmittel nimmst oder so, ne? Du kannst das nicht so einfach abbauen.
Ja.
Es macht keinen Sinn, Schwermetalle zu sich zu nehmen. Es macht nie Sinn, aber in meinem Sinn, in meinem Fall viel weniger. Ich habe jahrelang tonnenweise Thunfisch gegessen.
Ja.
Weißt du, also das sind alles Sachen, die hätte man vermeiden können.
Wenn man es gewusst hätte.
Anstatt, dass es dann irgendwann komplett eskaliert, weil es keiner merkt und du einfach irgendwann richtig hart im Arsch bist, weil dein kompletter Körper vergiftet ist bis in die letzte Zelle, weil deine Entgiftung einfach nicht natürlich funktioniert. Das sind Dinge, die sollte man wissen. Deswegen Gentest.
Gentest. Oh Gott, das haben wir heute hier aber. Ja, aber doch, wir haben ja jetzt eigentlich ganz gut alles mal abgedeckt. Wir haben mal die Hormontests kurz besprochen. Wir haben Blutwerte und deren Bereiche besprochen. Wir haben, gut, natürlich Stuhldiagnostik, Speicheldiagnostik. Da kann man ja auch unterschiedliche Dinge noch angehen, je nach Problem einfach. Ne? Also es gibt, glaube ich, da draußen sehr viele Dinge. Aber wenn man sich nicht auskennt, rate ich eigentlich immer, holt euch jemanden an die Seite, der das kann. Weil das zu interpretieren und daraus natürlich dann auch die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Ja.
Das ist super.
Oder man hat halt irgendwie das Glück, mit Laboren arbeiten zu können, die einem da ein bisschen Erklärung mitgeben.
Genau.
Ne?
Ja,
also
MacMind zum Beispiel, ne?
MacMind zum Beispiel, aber auch, ich glaube, Medivere, die immer eine ganz coole Auswertung mitschicken, wo dann auch irgendwie im Text steht, was was das jetzt bedeutet und was man gegebenenfalls machen kann und so. Also Medivere ist da, glaube ich, ich glaube zumindest, es gab auch eine Kooperation mit Medivere bei Generation Pille, die ich irgendwann vor Jahren mal eingetütet
habe.
Raus. Wir suchen es mal raus. ich meine, es gibt einen Rabattcode.
Wow, heute gibt es ja richtig viele Rabattcodes.
Ja, ich ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr so genau, aber ich glaube, es gab mal einen. Ich suche den raus.
Wenn nicht, müssen wir jetzt unbedingt mit Medivere Kontakt aufnehmen.
Ich bin mir fast sicher.
Ja, ich glaube, ich habe das auch schon mal irgendwo. Wir haben ja so eine Liste, wo man auch sieht, Kooperationspartner etc. Ich glaube, ich habe das auch schon mal irgendwie gesehen.
Wir machen halt so selten Werbung für irgendwas,
ja,
dass man das dann irgendwie vergisst. Aber ich meine, es gab da einen. Und bei Medivere kann man ja durchaus alles Mögliche machen, angefangen bei Neurotransmittern.
Ja, habe ich durchaus mit einer Kundin auch schon mal gemacht.
Im Urin, man kann alle möglichen Stuhltests machen. Ich empfehle immer den größten zu machen, weil da ist wirklich immer alles drin. Okay. Und man kann auch Hormone im Speichel testen lassen. Man kann einige Dinge im Kapillarblut, also der Fingerspitze, Trockenbluttest, machen. Das Labor ist wirklich gut. Das gehört, wenn ich mich nicht vollkommen irre, zu ganz immun. Also auch ein ärztliches Labor, was da noch hinten dran steht. Die sind echt gut und die haben in ihren Befunden nebst der normalen Werte eben auch nochmal, egal was du da für einen Test machst, eine sehr, sehr lange und ausführliche Erklärung. Und ich glaube sogar, dass wenn du gar nicht weiterkommst, dass du da anrufen kannst und die dir sagen, welche Ärzte, Heilpraktiker oder sonst irgendwas, mit denen sie arbeiten, bei dir in der Nähe sein könnten, dass du dann jemanden findest, mit dem du das vielleicht nochmal durchgehen kannst. Ja.
Sounds
oder
good.
man nimmt einfach an Chrissys Workshop teil und findet dann an dem Wochenende raus, was jetzt am meisten Sinn macht.
Ja, das kann ich natürlich nur jedem ans Herz legen.
Ja, me too. Ich nehme auch teil.
Ja.
Ja, da sind wir dabei.
Das ist prima. haben wir ja schon mal gesagt, ne, dass wir beide im musikalischen Sinne sehr oft mit kleinen Worten zu Songtexten kommen.
kennt ihr noch, also du bestimmt, ich weiß gar nicht, wie alt im Schnitt die Leute sind, die hier zuhören.
Ich weiß
vielleicht
auch nicht.
Sind sie zu jung für Stefan Raab und TV Total. Aber ich war früher ein sehr großer TV Total-Fan und TV Total hat doch diesen Schreibtisch, der sich bewegt und an diesem Schreibtisch oder auf diesem Schreibtisch hat er doch dieses Nippelboard.
Ja.
Also Board mit so ganz vielen Knöpfchen.
Ja.
So ungefähr funktioniert mein Kopf.
Ja.
Wie das Nippelboard von Stefan Raab.
Ja, das ist doch mal jetzt eine schöne Information gewesen, um diese Folge hier zu beenden. Ja, also Easy.
Fun Facts, nach denen keiner gefragt hat.
Fun Facts, ja, gut. Ihr wisst jetzt, Nippelboard und Easy, Kopf passen zusammen.
Ja.
Sehr schön. Ja, danke, dass du da warst und mit mir ein bisschen über das ganze Thema Diagnostik, Ursachenforschung und so weiter gesprochen hast. Ich freue mich, euch in dem Workshop der Hormonrevolution am 10. und 11. Juni begrüßen zu dürfen. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal
an. Alle. Jetzt.
Sofort.
Jetzt sofort. Easy hat gesagt.
Easy hat gesagt. Oha. Ihr wisst nicht, wie böse sie sein und gucken kann, wenn sie möchte. Also ich würde auf jeden Fall jetzt rennen.
Ja.
Do it. Der Kampfzwerg kommt raus. Okay, also wir hören auf. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns demnächst wieder. Nächste oder übernächste Woche wahrscheinlich. Bis dann. Tschüss. Ciao, Easy.
Ciao, ciao.